Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1 mit dem Mike Lamar und mit dem Buchzeichen. Jeweils am Freitagnachmittag stellen wir Ihnen bis gegen die 2:30 packende Literatur vor. Heute haben wir Ihnen eins von diesen Büchern, die fast schon magisch sind. Sie treffen irgendwie genau unseren Nerv. Und wenn Sie es gelesen haben, erzählen Sie sofort Ihren Freundinnen und Freunden davon. Und so werden die Bücher rein über Mund-zu-Mund-Propaganda zu Bestseller, ohne jede Marketingkampagne. Und genau das ist mit dem Roman «Das Herzenhören» vom Jan-Philipp Sendker passiert. Eine geheimnisvolle Geschichte, die zu Burma spielt. Schon vor 10 Jahren, 2002 also, ist das Buch erschienen, völlig ohne PR-Budget im Rücken und nahe hat es Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt erobert und ist in 25 Sprachen übersetzt worden. Gestartet völlig ohne... diese Woche kommt jetzt 10 Jahre nach Herzen hören der zweite Band raus. Herzenstimmen heisst er. Lucia Stettler, Literaturredaktorin von DRS1. Bevor wir auf den zweiten Band eingehen, erklären Sie uns doch das Phänomen. Warum ist Herzen hören ein regelrechtes Kultbuch geworden?
Ja, so ein Volksgeheimnis kann man nie ganz erklären. Und das Beispiel zeigt eben einmal mehr, mit allem Geld von der Welt kann man so einen Bestseller nicht lancieren. Da funktionieren andere Gesetze. Ein tröstlicher Gedanke, finde ich persönlich. Sicher hat der Charme von Herzen hören wesentlich mit Burma zu tun, ein Land und eine Bevölkerung, wo wir wenig darüber wissen. Wir leben hier im Westen in einer gestressten, in einer leistungsorientierten Welt. Da sind wir empfänglich für Geschichten, die uns eine andere Mentalität zeigen, ein anderes Tempo, wo es eben um innere Werte, um Spiritualität geht. Dazu kommt, dass der Jan-Philipp Sendker sehr eine schöne, sehr eine poetische Sprache hat und vor allem, dass er das Land und seine Leute sehr genau kennt.
Eben im Gegensatz zu meisten von uns, Burma oder Myanmar, wie jetzt Militärmachthaber das Land genannt haben, ist lang sehr abgeschottet gewesen. Was hat der Jan-Philipp Sendker genau für einen Bezug zu Burma?
Er war früher in den 90er Jahren Asien-Korrespondent für die Zeitschrift Stern und hat regelmässig aus Burma berichtet. «Das Herzenhören» war sein allererster Roman. Seither hat er schon mehrere Bücher geschrieben, 2 zum Beispiel über China. Aber mit Burma verbindet ihn eine besondere Freundschaft. Und die Liebe und der Respekt, den spürt man wirklich praktisch auf jeder Seite.
Und doch erstaunt es, dass ein Buch praktisch nur mit Mund-zu-Mund-Propaganda ein Bestseller wird. Ist Herzenhören effektiv ganz ohne Werbeaufwand ein Erfolg geworden?
Ja, in dem Fall stimmt das. Nicht einmal die Literaturkritik hat der Roman am Anfang zur Kenntnis genommen. Und der Weg zum Kultbuch, der hat Jahre gedauert. Offenbar ist die Schweiz eines der ersten Länder, wo die Euphorie für Herzenhören so richtig losgegangen ist. Vor allem dank Initiativen Buchhändlerinnen und Buchhändler. Eine besondere Rolle spielt da Marianne Nagel. Sie hat einen eigenen Laden in Amriswil. Und auch sie ist zufällig über eine Leserin auf den Roman gestossen und hat seither ihrer Region schon einen richtigen Fankreis aufgebaut.
Die Leute sind einfach gekommen und gesagt, wow, ist das schön gewesen. Ich muss das deren schenken, ich möchte das deren schenken. Und also heute finde ich fast keinen Kunden mehr von uns, der es nicht kennt.
Marianne Nagel hat über 1.500 Exemplare von Herzenhören verkauft. Für eine kleine Buchhandlung ein absoluter Rekord.
100, 200, 300, das hat es schon gegeben, aber noch nie diese Menge. Heute sind es bereits so viele, dass statistisch gesehen jeder 8. Amriswiler das Herzenhören müsste zu Hause haben.
Also kein PR-Budget für Herzen hören. Umso mehr ist es, denke ich, ein Riesengeschenk für einen Autor, wenn er so begeisterte Buchhändlerinnen und Händler auf seiner Seite hat, oder?
Ja, weil das ist halt einfach immer noch die beste Reklame. Ganz viele Leserinnen und Leser, die vertrauen auf Tipps von ihren Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Der Jan-Philipp Sendker, das muss ich hier auch noch sagen, hat das Engagement von der Marianne Nagel belohnt. Er ist extra für eine Veranstaltung von Berlin nach Amriswil gelesen, vor vollem Haus.
Wenn 250 Leute im Saal sind und man hört den Steckkuchen fast fallen, dann merkt man einfach, dass jemand da vorne auf der Bühne sitzt, der sehr charismatisch ist.
Es hat mich natürlich noch Wunder genommen, wie sich die Marianne Nagel das Geheimnis vom Roman «Das Herzenhören» erklärt. Sie ist ja sehr nahe bei den Leserinnen und Lesern.
Ich glaube, es sind einfach Gefühle, die man sich manchmal selber nicht eingestehen will. Es ist ja nicht nur eine Liebesgeschichte, es ist eine Geschichte über das Leben und über das Überleben in Burma. Und ich glaube, es ist vor allem die Achtsamkeit, die er seinen Personen entgegenbringt. Die Empathie und seine poetische Sprache.
Ein absolutes Kultbuch stellen wir Ihnen vor im DRS1 Buchzeichen. «Herzen hören» von Jan-Philipp Sendker, ehemals Asien-Korrespondent für den Stern. Um die brandneue Fortsetzung von «Herzenstimmen» können verstehen, sollten wir vielleicht noch ein paar Worte zum Inhalt vom ersten Buch «Herzen hören» haben. So viel wissen wir, Lucia Stettler. Es geht um Burma und es ist offenbar eine Liebesgeschichte.
Ja, im Mittelpunkt steht Julia Wynn. Sie lebt in New York, arbeitet als Anwältin. Ihre Mutter ist Amerikanerin, der Vater stammt aus Burma und verschwindet eines Tages ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Und Julia Wynn, die macht sich dann auf die Suche. Sie hat daheim in den Sachen vom Vater noch einen geheimnisvollen Brief gefunden, der auf eine alte Liebe zu Burma herdeutet. Sogar eine Adresse zu Burma steht noch drauf. Und sie denkt, vielleicht ist das eine Spur. Und wir begleiten dann Julia auf ihrer allerersten Reise in die Heimat von ihrem Vater. Und das ist sicher ein Grund, wie gesagt, warum der Roman so fasziniert. Weil er uns natürlich eine Welt und eine Mentalität zeigt, die in einem völligen Gegensatz zum Westen steht.
Ja, und findet denn die Julia tatsächlich ihren Vater?
Ja, das kann man so einfach nicht beantworten. Sie findet jedenfalls eine Erklärung für sein Verschwinden und sie lernt sogar einen Halbbruder kennen, der Uba. Julia stößt nämlich erst zu Burma auf die wahre Lebensgeschichte von diesem Vater. Und in diesem Zusammenhang erfahrt sie auch von einer unglaublichen Liebe, von der Liebe zu der Mimi. Geschichte über diese Beziehung, die ist das Hauptthema im Roman «Das Herzen hören» und bewirkt ja auch, dass die Julia am Schluss sehr eine positive Bilanz zieht.
Ich war am Ziel. Ich hatte gefunden, wonach ich gesucht hatte. Ich wollte es festhalten und ahnte gleichzeitig, dass es ein Geschenk war, das ich nicht einpacken und mitnehmen konnte. Ein Geschenk, das nicht für mich allein bestimmt war, das uns allen gehörte oder niemandem. Das mir Kraft geben würde bis ans Ende meines Lebens. Das Vermächtnis von meinem Vater und Mimi. Die Gabe der Liebe.
Die Gabe der Liebe, das tönt jetzt doch recht pathetisch und schreit geradezu auch nach einer Fortsetzung. Und tatsächlich 10 Jahre nach dem ersten Band «Herzen hören» kommt jetzt «Herzen stimmen» raus. Man hört schon den Titel an. Lucia Stettler, die Bücher müssen irgendwie zusammengehören. Um was geht es denn in dieser Fortsetzung?
Ja, hier geht es eigentlich noch mehr als im «Herzen hören» um Julia selber. Auch in ihrem Leben sind seit dem Besuch zu Burma 10 Jahre vergangen. Mittlerweile ist Julia 38, lebt wieder in New York, hat Karriere gemacht als Anwältin. Sie hetzt von einem Termin zum nächsten, hat auch privat einen Haufen Stress am Hals. Und man hat auch den Eindruck, sie ist auf dem besten Weg, in ein Burnout hineinzulaufen. Vor allem darum, weil sie plötzlich ständige Stimme in sich hineingehört. Eine Frauenstimme, die plagt sie praktisch rund um die Uhr, schwätzt von weissen Pagoden und von schwarzen Stiefeln. Also die gute Julia hat jetzt das Gefühl, jetzt den gerade überzuschnappen. Sie sucht sogar Rat bei einem Psychiater, aber auch das nützt nichts. Und so kommt ihre beste Freundin auf die Idee, die Julia mal in ein Meditationsweekend, in ein Kloster mitzunehmen. Und dort, in diesem Kloster irgendwo außerhalb von New York, trifft die Julia zufällig einen buddhistischen Mönch. Sie erzählt ihm von dieser inneren Stimme und der, so beschreibt sie es im Buch, der gibt ihr eine erstaunliche Erklärung.
Nach allem, was sie von der Stimme erzählen, von dem, was sie weiß und was sie nicht weiß, vermute ich, dass sie in Burma gelebt hat. Sie muss eine rastlose Seele gewesen sein, ein geplagter Mensch, dessen Geist nach dem Tod nicht zur Ruhe kam, sondern bei ihnen Zuflucht fand. Das bedeutet, dass in ihrem Körper nun 2 Seelen leben. Ich richtete mich abrupt auf. Das Staunen in seinen Augen, die Zweifel in meinen. 2 Seelen? Fragte ich. Ja, das glaube ich nicht. Nicht alles, was man erklären kann, ist wahr. Nicht alles, was wahr ist, kann man erklären. Das kann ich Ihnen nicht verdenken. Es ist eine ganz und gar ungewöhnliche Geschichte. Aber ich bin überzeugt, dass es sich so zugetragen hat. Wie lange bleibt die Seele in mir, bis sie weiterwandert? Bis zu ihrem Tod. Für immer? Ich werde sie nicht wieder los? Er wippte mit dem Oberkörper ein wenig hin und her und nahm meine Hände. Eine Möglichkeit gibt es, sie zurückzuführen. Der Mönch hielt inne und schaute mich lange an. Sie müssen herausfinden, wer diese Frau war. Sie müssen herausfinden, warum sie starb. So und nur so hat sie die Chance, zur Ruhe zu kommen. Dann könnte sie ihren Körper wieder verlassen. Aber sie würden sich auf eine lange Reise begeben. Eine Reise, von der sie nicht wissen, wohin sie sie führt. Wollen sie das?
Lassen Sie mich raten, Lucia Stettler, die Julia, die reist zurück auf Burma, nehme ich jetzt mal an, um dem Geheimnis von dieser inneren Stimme auf die Spur zu kommen.
Genau, die Julia nimmt ein Timeout in New York, trifft jetzt Burma auch wieder ihren Halbbruder, der Uba, und zusammen finden sie heraus, was für ein Schicksal hinter dieser geheimnisvollen inneren Stimme steckt, das heisst, warum die Seele, die Frauenseele, noch keine Ruhe findet. Und die Lebensgeschichte quasi von dieser verstorbenen Frau und ihren Verwandten, die steht bei Herzensstimmen im Mittelpunkt. Die Geschichte führt uns dann auch in die jüngere Vergangenheit von Burma, in die Militärdiktatur. Es ist kein leichter Stoff, was sich der Jan-Philipp Senker diesmal vorgenommen hat. Aber einmal mehr bringt er ungewohnte Fäden zusammen. Wieder geht es zentral um Liebe und um Gelassenheit.
Klingt aber auch ein bisschen gesucht, oder? Dass sich eine Seele aus Burma bei einer Frau zu Amerika einnistet. Versucht da Jan-Philipp Senker Ost und West gehauen oder gestochen zusammenzubringen?
Gut, die Vorstellung, die ist sehr ungewöhnlich, auch für unser Denken hier im Westen. Ich hatte letzte Woche die Gelegenheit, mit dem Jan-Philipp Senker ein längeres Interview zu führen. Und ich habe ihn dann natürlich auf die Idee von dieser Seelenwanderung angesprochen. Ich habe dabei aber auch sofort gemerkt, der Jan-Philipp Senker ist kein Esoteriker, sondern einer, der, wie gesagt, mit der Kultur und dem Glauben zu Burma sehr vertraut ist.
Und das Gespräch über das neue Buch «Herzensstimmen» hören wir uns jetzt an.
Ja, ich bin ja als Schriftsteller, mache ich ja kaum etwas anderes als sitzen. Ich höre gerne Musik, ich sitze wo auch immer, im Café, in meinem Büro, im Garten und denke nach, träume letztendlich, Tagträume. Und da formuliere ich natürlich viele Gedanken. Das heißt, das ist ein ständiger Gedankenfluss in meinem Kopf und manchmal formuliere ich das auch aus und höre das als Stimme, spreche mit mir selber, kommuniziere, ist das eine gute Idee, eine schlechte, wie könnte ich das beschreiben? Und irgendwann kam ich mal auf die Idee, wie wäre das eigentlich, wenn man eine Stimme hört, so wie ich, aber nicht meine eigene, die ich kontrollieren kann, sondern plötzlich eine fremde Stimme, die ich nicht kontrollieren kann. Und diese Idee war im Kopf, aber das sollte eine Frau sein, aber ich wusste nicht genau, wer. Ist das mal war es eine Richterin, mal war es eine Lehrerin, aber ich kam an die Frau nicht ran. Sie wurde nicht wirklich lebendig. Und dann saß ich vor 3 Jahren, glaube ich, in Calor, besuchte meine Freunde, saß im Teehaus. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, da kommt Julia Wind mir entgegen auf der Straße und ich dachte, das ist sie. Sie hört die Stimme. Und das war wie ein Puzzle, was ich habe, wo die wichtigsten Teile fehlten und da kam sie mir entgegen und plötzlich machte das Ganze Sinn. Und so begann die Idee und so fing ich an, weiter zu spinnen. Und ich weiß, es klingt auf der einen Seite ein bisschen esoterisch, auf der anderen Seite medizinisch. Stimmen hören ist ja in der Tat ein medizinisches Phänomen. Das deutet auf Schizophrenie hin und so weiter. Und so ist es auch für Julia. Die ist natürlich am Anfang ganz furchtbar erschrocken über diese Stimme, die sie hört und geht auch zum Psychiater. Aber es ist ja was anderes. Sie ist nicht krank.
Was besteht denn für ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Frauen?
Zwischen Julia und der Stimme, die sie hört. Ja, da habe ich natürlich Angst, ich will jetzt nicht zu viel von dem Buch verraten. Es gibt, man kann das auf 2 verschiedenen Ebenen lesen. Sie können wirklich, Julia ist ja in einer Krise am Anfang, in einer wirklichen Lebenskrise. Da kann es ja schon mal sein, dass sie eine Stimme hört, die ihr Fragen stellt, die sie eigentlich sich nicht stellen will. Und am Ende des Buches, wenn ich so viel verraten darf, ist Julia mit sich im Reinen. Und so verschwindet auch die Stimme. So können Sie das auf verschiedenen Ebenen lesen. Oder man glaubt tatsächlich in das, was der Mönch ihr sagt, dass dort eine Reinkarnation, dass sie 2 Seelen in ihrer Brust hat und nun hat sie das Rätsel gelöst und auch deshalb verschwindet die Stimme. Aber für mich ist das eigentlich, Julia ist auf der Suche. Und im ersten Buch war sie auf der Suche nach ihrem Vater und im zweiten Buch ist sie auf der Suche nach sich selber. Und sie kommt sich einfach so nah, wie sie wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben war. Deshalb herrscht dann wieder Frieden, Ruhe in ihr.
Dieser burmesische Mönch, der Julia auf die Suche nach ihrer inneren Stimme schickt, der bezieht sich auf den Glauben der Reinkarnation, also dass die Seelen weiterwandern. Insofern ist das also nicht eine Idee von Ihnen, von Jan-Philipp Sendker, sondern hat einen realen Hintergrund.
Richtig, Reinkarnation ist ein ganz wesentlicher Teil des Buddhismus, der Glaube an die Reinkarnation und an das Karma, was wir mitnehmen aus vorherigen Leben. Aber die Idee, dass das jetzt in eine lebende Person schlüpft und dass da zu Konflikten kommt, das habe ich mir ausgedacht. Das ist jetzt keine Geschichte, die ich mal in Burma gehört habe oder die mir ein Mönch erzählt hat oder so, sondern das ist aus mir herausgekommen.
Die Geschichte, die führt uns dann wieder tief in die Mentalität und in die Kultur der Burmesen hinein. Wir staunen, wie die Menschen offenbar über sich hinauswachsen, nicht verbittert werden durch Gewalt und Unterdrückung, sondern im Gegenteil, wie sie in diesen widrigen Umständen erst recht zu liebesfähigen werden. Da spürt man gewisse Parallelen eben auch zum ersten Roman, zu Herzen hören. Man liest das Buch auch ein bisschen wie ein modernes Märchen. Haben Sie eben solche Größe erlebt in Burma, dass die Menschen wie ein Wunder irgendwie all diesen Miseren trotzen?
Ja, das ist schon, diese Bücher sind sehr, sehr inspiriert von meinen Reisen dorthin, von den Erlebnissen, die einen ganz großen Einfluss auf mich haben. Und ich muss sagen, das Leben in Burma ist ja schon sehr hart. Es ist nach wie vor hart, auch wenn sich die Dinge dort langsam ändern. Aber dass die Menschen waren für Jahrzehnte unterdrückt und die Militärdiktatur, die nicht nur inkompetent, sondern auch unglaublich brutal ist. Das Leben ist nicht einfach und trotzdem habe ich nie einen Burman getroffen, der sich selbst bemitleidet hat, selbst bedauert hat, sondern in all diesen Schwierigkeiten, die die Menschen dort erleiden, erdulden müssen, bewahren sie eine unglaubliche Würde, eine Demut, eine Achtung. Also das hat mich auf jedes Mal wieder ganz, ganz tief beeindruckt. Und wie Sie sagen, ich glaube, es gibt Parallelen zwischen den Büchern. Es sind sehr emotionale Bücher. Die Liebe spielt eine zentrale Rolle. Dieses neue Buch Herzenstimmen ist etwas dunkler, weil es eben auch um das heutige Burma geht. Und ich glaube, da geht es noch um die schwierige Kunst des Verzeihens. Nicht nur die Liebe, sondern die schwierige Kunst des Verzeihens. Und da habe ich einige doch unglaublich beeindruckende Beispiele in Burma erlebt, wo Menschen wirklich gequält worden sind. Gefangene, die im Gefängnis waren, politische Gefangene, die dort gefoltert wurden, die ich dann interviewt habe, damals noch als Journalist in den 90er Jahren. Und ich es nicht fassen konnte, die hatten verziehen, die hatten vergeben. Ich spürte wirklich keinen Hass, keine Wut auf die Menschen, die ihnen das angetan hatten. Das hat mich zutiefst beeindruckt.
Sie haben es erwähnt, dieser Roman ist ein bisschen dunkler als Herzen hören, weil eben auch ein dunkles Kapitel aus der Vergangenheit Burmas auftaucht. Deshalb hat diese rätselhafte Stimme Julia auch immer wieder von den schwarzen Stiefeln gewarnt. Können Sie diese Fakten dazu etwas ausführen?
Ja, ich war zum ersten Mal in Burma 1995, damals noch als Asienkorrespondent des Sterns und bin dann in den Jahren 96, 97 jedes Jahr ein-, zweimal da gewesen und habe dann in der Tat Menschen interviewt, die wirklich gequält wurden, die damals machte man das noch, dann in den 80ern vor allen Dingen, da wurden ganze Dörfer, da wurden die Jugendlichen gekidnappt und wurden von den Soldaten gekidnappt und die wurden dann in den Dschungel gebracht, weil es dort sehr viel, also bürgerkriegsähnliche Zustände waren, ethnische Minderheiten, die um ihre Unabhängigkeit kämpften und die Soldaten brauchten Träger, die Munition und Proviant durch den Dschungel schleppten und die haben sie auch wirklich als Minensucher eingesetzt. Das heißt, da wurden sehr viel mit Landminen gekämpft, die haben die einfach vorgeschickt. Und wer drauf trat, explodierte die Mine und der Mensch war tot und so war wieder eine Mine weg. Und da habe ich also horrende Geschichten gehört, die wirklich sehr grausam waren und die spielen zum Teil eine Rolle mit in dem Buch. Aber auch diese Menschen, ich habe mit denen gesprochen und ich konnte keinen Hass oder keine so eine tiefe Verbitterung erkennen, sondern die hatten verziehen.
Und auf was fühlen Sie das zurück?
Ich glaube, das hat sehr viel mit Buddhismus zu tun. Sie haben zum einen verziehen, zum anderen haben sie, und das habe ich nun wiederum als Westler überhaupt nicht verstanden, ich habe dann irgendwann gefragt, ihr müsst doch die das euch angetan haben, hassen. Und zum einen sagten sie hätten verziehen, zum anderen sagten zwei von ihnen, nein, das ist ja auch unsere Schuld gewesen. Ach, wieso ist das eure Schuld gewesen? Naja, das ist eben die Strafe, das ist unser Karma für etwas, was wir in einem vorherigen Leben getan haben. Und da bin ich dann wirklich als Westler wie gegen eine Wand gelaufen. Das konnte ich nicht nachvollziehen, dass die sich nun, sie werden gequält und geben sich aber selber dafür die Schuld. Aber da ist dann eben, was ich im Buch beschreibe, versuche eben da nicht zu werten, das ist ein anderes Denken. Die haben gedacht, sie haben im vorherigen Leben was verbrochen und nun werden sie bestraft. In diesem Leben versuchen sie besser zu sein, sodass sie im nächsten Leben ein besseres haben.
Wir erfahren in diesem Roman, dass eben viele junge Männer, die da quasi zwangsrekrutiert wurden, entführt wurden, um dem Militär zu dienen, dass sie zum Teil nicht mehr lebendig aus dem Dschungel zurückkamen. Hier in dieser Geschichte schafft es eben einer. Auch er ist Teil des Rätsels, das dann Julia und ihr Halbbruder lösen. Und Sie haben es eben erwähnt, Jan-Philipp Senker, Sie haben Menschen getroffen, die eben aus dieser Hölle zurückgekehrt sind.
Ganz genau. Das heißt, diese Geschichten, die Sie da lesen, das ist nicht ausgedacht. Das basiert zum allergrößten Teil auf meinen Notizen, die ich noch habe, auf den Gesprächen, die ich Mitte der 90er Jahre damals geführt habe. Und wieder so eine nicht Ironie, aber eine schöne Seitengeschichte. Ich habe damals für den Stern eine Geschichte daraus gemacht und die wollte der Chefredakteur nicht drucken. Und das hat mir so, ich war natürlich zum einen bitter enttäuscht und sehr wütend. Dann hat es mir für die Menschen so leid getan, die sich mit mir getroffen haben, die da ein erhebliches Risiko eingegangen sind, mir diese Geschichten zu erzählen. Und ich habe sie immer überzeugt, macht das, weil das ist der Stern und hat eine große Auflage, das muss bekannt werden. Und dann konnte ich die Geschichte nicht durchsetzen. Also ich fühlte mich da auch sehr schuldig denen gegenüber. Und nun muss ich eben sehen, wie das dann fast 17 Jahre später am Ende doch erscheint.
Sind denn diese Zustände Vergangenheit?
Das ist schwer zu sagen. Das ist mit Sicherheit viel weniger geworden, weil auch die Kämpfe weniger geworden sind. Aber es gibt immer noch bewaffnete Auseinandersetzungen in Gebieten. Es gibt immer noch ethnische Minderheiten, die um ihre Unabhängigkeit kämpfen. Wie weit da diese Träger eingesetzt werden, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Aber ich fürchte, dass das immer noch passiert, wenn auch weit weniger als noch vor 10, 15 Jahren.
Sind Sie denn jetzt für dieses Buch noch einmal nach Burma gefahren? Gab es da spezielle Recherchen, die Sie noch machen mussten?
Ja, unbedingt. Ich bin, bevor ich angefangen habe zu schreiben, nochmal hingefahren und war fast 3 Wochen da und bin dann auch, als das Buch fertig war, nochmal hingefahren, 2,5 Wochen, um Sachen zu recherchieren, weil es ja wirklich schwierig für mich ist. Ich bin kein Asiat, ich bin da nicht geboren. Das heißt, ich muss das alles im Nachhinein erleben und spüren, erfühlen und muss natürlich auch die kleinen Geschichten richtig hinbekommen. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Da fahren Julia und Uba in einem Zug und in meinem Buch essen sie Nudelsuppe. Und ich habe diesen Zug schon, 5, 6 Mal genommen und ich habe ihn jetzt noch einmal genommen, weil ich sehen wollte, ob mich meine Erinnerungen nicht täuschen. Und siehe da, sie haben mich unglaublich getäuscht, weil dieser Zug wackelt dermaßen, dass sie da überhaupt keine Nudelsuppe essen können. Sie würden den Löffel nach 5 Zentimetern, wäre der leer. Es wird in dem Speisewagen gar keine Nudelsuppe serviert, das ist unmöglich. Also essen Julia und Uber jetzt frittierten Reis, wie jeder dort.
Ich habe gestaunt, wie wenig bei Julia nach 10 Jahren von Burma noch übrig geblieben ist. Am Anfang dieses zweiten Buches wirkt sie unheimlich gestresst, ehrgeizig, ungeduldig. Also man hat den Eindruck, gerade die Gelassenheit, die sie ja in Herzen hören gelernt hat, die ging offenbar im Westen wieder verloren. Entspricht das einer eigenen Erfahrung?
In der Tat, ich musste da manchmal an mich selber denken. Man reist und man kommt an einen Ort oder erlebt etwas und wie aus einer anderen Zeit, was mit dem eigenen Alltag nicht viel zu tun hat und hat das Gefühl, das wird einen großen Einfluss haben und das wird mein Leben verändern. Und dann kommt man zurück in sein eigentliches Leben und dann merkt man doch, wie schnell die Routinen des Alltags wieder Überhand nehmen, wie man eingebunden ist in Zwänge und wie schnell man dann Lektionen eigentlich vergisst, sondern zurückfällt auch in alte Verhaltensweisen. Und genau das ist mit Julia passiert und das wollte ich auch ein bisschen beschreiben, wie schwer es eigentlich ist, sich wirklich zu ändern.
Aber wenn Sie jetzt so zurückblicken, Ihre intensive Zeit in Burma, die liegt ja auch schon länger zurück, gibt es etwas, das Sie nachhaltig geprägt hat und vielleicht eben doch verändert hat?
Also ich habe mich dank Burma schon sehr viel mit Buddhismus beschäftigt, sehr viel Bücher gelesen, ich habe angefangen zu meditieren. Ich würde nie sagen, ich bin Buddhist, weil ich leider nicht an Inkarnation glaube. Ich denke, dass es das Leben einfacher macht, wenn man dran glaubt. Aber deshalb würde ich jetzt nie sagen, ich bin Buddhist, aber das Gedankengut, das hat mich schon sehr, beschäftigt mich sehr. Und ich denke oft an meine Freunde dort, wenn ich mich mal wieder über Kleinigkeiten aufrege und wünschte, dass ich noch etwas mehr Gelassenheit mitnehmen könnte aus Burma. Dort bin ich gelassener, als ich es dann hier im Westen bin.
Ein bisschen mehr Gelassenheit, da spricht der 52-jährige Jan-Philipp Sendker sicher vielen von uns aus dem Herzen. Er hat von seinem neuen Roman «Herzenstimmen» erzählt.
Ja, und da muss ich noch kurz etwas ergänzen. Am Schluss von meinem Interview hat mir der Jan-Philipp Sendker nämlich noch ein schönes Detail verraten. Der Ort, wo das Buch nächsten Montag darf Vernissage feiern. Die Verantwortlichen im Verlag, die haben Jan-Philipp Sendker schon vor Monaten gefragt, wo die Premiere soll stattfinden. Und er hat gesagt, Leute, wir gehen nach Amriswil.
Ich wusste natürlich gar nicht, wo das liegt, Amriswil. Meinen Sie, ja, und dann machen wir noch was in Deutschland. Nein, nein, das ist die offizielle Vernissage, die Vorstellung des Buches in Amriswil. Und das liegt daran, dass es dort eine wunderbare Buchhändlerin gibt, Marianne Nagel. Und für mich ist das so ein bisschen auch eine Verneigung vor den kleinen unabhängigen Buchhändlern. Alle Buchhändler haben das ja im Moment, glaube ich, in der Schweiz nicht leicht durch den Wechselkurs. Und viele Schweizer kaufen dann die Bücher gleich in Deutschland, weil sie günstiger sind. Und ich kriege das mit, dadurch, dass ich mit Marianne Nagel jetzt auch befreundet bin und mit einigen anderen Buchhändlerinnen in der Schweiz, die mir erzählen, wie schwer es ist, im Moment dort zu überleben. Und ich habe da einfach den allergrößten Respekt vor, mit was für einer Mühe, mit was für einer Leidenschaft diese Buchhändler sich für das Buch einsetzen, für ihre Leser einsetzen. Also ich dachte, das ist genau da, gehört das Buch hin, genau da möchte ich es vorstellen.
Hat denn Ihr Verleger nicht gestaunt, dass da quasi die Lancierung eines neuen Bestsellers, diesmal können Sie ja sicher auf Echo zählen von Anfang an, dass diese Premiere nicht in Berlin oder in Hamburg stattfinden soll?
Ja, sehr, hat sehr gestaunt, aber ich habe ihm das erklärt, warum ich das möchte und dass ich mein Gefühl ist, das Buch gehört genau dahin, da soll es losgehen. Und dann habe ich ihn überzeugt und jetzt kommt er sogar.
Ganz ein grosser Bahnhof also nächst Montag zu Amriswil im Thurgau.
Genau, und für die Buchhändlerin Marianne Nagel ist es natürlich eine riesige Genugtuung, dass die Vernissage auf Amriswil kommt.
Ja, da bin ich ganz stolz. Es hätte ja auch in München sein beim Verlagssitz oder in Potsdam, wo er mit seiner Familie wohnt. Aber dass es Amriswil ist, das ist sicher etwas Besonderes.
Eine wunderschöne Geschichte in der Tat. Amriswil wird schon fast zur Literaturmetropole. Dank einem Bestseller-Autor, der seine neue Buchvernissage partout dort möchte feiern. Sie haben Begeisterung gehört in der Stimme von der Marianne Nagel. Allerdings, und nicht unbedingt erstaunlicherweise, ist der Anlass schon komplett ausverkauft. Aber Sie können den Jan-Philipp Sendker nächste Woche auch noch an anderen Lesungen in der Schweiz hören und sehen. Am Dienstag in Zürich, am Mittwoch zu Steffisburg, am Donnerstag zu Spiez und am Freitag ist er zu Olten. Da nochmal die genauen Angaben zu diesen beiden Büchern vom Jan-Philipp Sendker, die Lucia Stettler Ihnen heute da auf der Seite vorgestellt hat. Das «Herzen hören», das ist der erste Band und mittlerweile ein Bestseller. Und Band 2 «Herzenstimmen». Beide Romane gibt es auch als Hörbücher. Weitere Einzelheiten auf drs1.ch. Dort können Sie übrigens auch noch ein Frühlingsgespräch mit dem Jan-Philipp Sendker nachhören. Wir haben es ja vorhin gerade von einer Buch-Vernissage gehabt und eine Vernissage, oder eigentlich genauer gesagt eine Premiere, haben wir Ihnen auch bald hier auf drs1. Unsere Sendung Buchzeichen, also diese Sendung hier, zügelt vom Freitag, also von dieser Stelle da, auf den Sonntagnachmittag. Start ist in 10 Tagen, am Sonntag, 9. September, am Nachmittag um 2. Lucia Stettler, was wird das eben Termin, nebst dem neuen Termin, auch noch neu?
Ja, in Zukunft dauert das Buchzeichen eine ganze Stunde, also immer vom 2 bis am 3 und kommt als Magazin daher. Das heisst, wir werden meistens in jeder Sendung verschiedene Themen aus der Literatur behandeln. Wichtig ist uns, wie bis jetzt, unserem Publikum spannende und gute Bücher vorstellen. Darum tauchen wir auch weiterhin nach Perlen, wie nach Sättigen, die wir heute haben vorgestellt. Wir schauen auch regelmässig auf Bestsellerlisten. Wir reden mit Autorinnen und Autoren. Wir hören in Hörbücher rein. Und wir gehen auf literarische Wünsche von Hörerinnen und Hörern ein.
Und welche Themen erwartet uns in der ersten Sendung vom Sonntag, 9. September?
Im Mittelpunkt steht dann eine der ganz grossen Erzählerinnen von Russland, Ljudmila Ulitskaya. Der Michael Luisia hat mit ihr geredet und stellt ihr ein neues Buch, «Das grüne Zelt», vor. Und wir reden an dem 9. September auch über die Kandidatinnen und Kandidaten für den Schweizer Buchpreis. Nächste Woche wird nämlich bekannt, welche 5 Bücher für den wichtigen Literaturpreis nominiert sind. Wir hoffen natürlich ganz fest, dass wir an diesem neuen Sendeplatz am Sonntag für das Buchzeichen viele neue Hörerinnen und Hörer begeistern können und vor allem auch, dass uns das Stammpublikum vom Freitag treu bleibt.
Also unsere Literatursendung Buchzeichen, neu jeweils am Sonntag von 2 bis 3 angereichert mit feiner Musik, jeweils am Sonntag von 2 bis 3 also. Der Auftakt in guter Woche am 9. September.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.